So, damit das klar ist, was ich hier mache, möchte ich zu Beginn sagen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Zwei Männer sind unterwegs im gelobten Land und wandern ziemlich angespannt, auch innerlich, durch die Gegend. Sie haben offene Augen und offene Ohren und schauen sich alles genau an. Und dann taucht in der Ferne das Bild, die Silhouette einer großen Stadt auf. Jericho. Uneinnehmbare Mauern, Stadttürme, befestigte Stadttore, riesig, so dass ganze Fuhrwerke dort hinein und wieder hinausfahren können. Stark befestigt. Diese beiden Männer sind Spione. Und wir haben heute hier vor uns eine Geschichte, ein Spionage-Thriller eigentlich, so muss man es nennen. Spielt im Wesentlichen, so wie es uns berichtet ist, im Rotlichtmilieu. Und die Beteiligten sind undercover unterwegs. Die Bibel in Josua 2, die Verse 1 bis 21, nennt uns ihre Namen nicht, natürlich nicht. Agenten leben undercover. Und wir müssen uns selber Namen für die beiden ausdenken. Sagen wir mal, bekannt dürfte er sein Mr. X, ja? Und den anderen nennen wir einfach Mr. Y. So sind also Mr. X und Mr. Y unterwegs. Vielleicht nicht am helllichten Tage, sondern vielleicht sogar eher in der Dämmerung und in der Nacht, wo man nicht so gut gesehen wird. Gleichzeitig bewegen sie sich durchaus am Tag. Und sie liegen vor der Stadt Jericho, fragen sich, wie sollen wir da reinkommen? Sagt Mr. X zu Mr. Y, das ist nicht gut möglich, ohne entdeckt zu werden. Sagt Mr. Y zu Mr. X, lasst uns erstmal ein bisschen beobachten. Wenn die da drinnen Markttag haben, dann kommen von den Dörfern außen viele Bauern und Händler, um da drin zu verkaufen. Da haben wir eine gute Chance, mit durchzuschlüpfen durch die Tore. Schwierig wird es allemal. Und tatsächlich, auf diesem Weg gelangen die beiden in die befestigte und bewachte Stadt Jericho hinein. Einer von den Wächtern am Tor guckt zwar ein bisschen kritisch, aber sie machen einfach ein unbeteiligtes, dummes Gesicht. Und dann stellt auch keiner Fragen. So kommen sie in die Stadt, sehen die Marktplätze, die Händler in den Gassen. Sie hören, was gesprochen wird und wie gesprochen wird. Sie gehen ins Regierungsviertel, da wo der Palast ist. Und dort sind die Wachen aufmerksamer. Die gucken schon, wenn jemand so ein bisschen rumsteht wie Falschgeld. Und dann sprechen sie die beiden an und sie verraten sich dadurch, dass sie nicht die Landessprache im richtig geläufigen Dialekt sprechen. Dann reden sie sich so ein bisschen raus und merken aber, die Luft wird jetzt ein bisschen dünn, der Boden wird heiß. Also machen Sie sich auf, wo gehen wir denn am besten hin? Der Weg zum Stadttor ist versperrt, weil die am Palast Wache halten, das kann man sich ja vorstellen, das sind Elitetruppen, die denken mit. Und dann, deshalb haben sie die Stadttore gleich nochmal verstärken lassen. Aber sie müssen raus aus dem Zentrum kommen, an die Stadtmauer. Und da sehen sie, ein bisschen unpassend für Männer aus dem Volk Gottes, aber dann auch vielleicht wieder nicht. Agenten müssen durch alles irgendwie durch. Es ist das Haus. Es gibt ein altes Spirituell. Da gibt es im Amerikanischen gibt es das Bild, das Haus der aufgehenden Sonne. There is a house in New Orleans, the house of the rising sun. Das meint nichts anderes als ein Bordell. Es ist so, wirklich. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, tatsächlich. Und die Chefin in diesem Haus, vielleicht war sie da alleine, vielleicht hatte sie aber auch Angestellte, Frauen, die für sie gearbeitet haben, lässt die beiden rein, vermutlich erst in der Annahme, das sind Kunden. Aber dann verraten die sich sehr schnell, auch durch ihre Sprache, durch ihren Dialekt, wie auch immer, wie sie sprechen, und sie suchen eigentlich einen Unterschlupf. Diese Frau heißt Rahab und ihren Namen müssen wir uns merken, er taucht in der Bibel später nochmal auf. Und zwar Lukas, der Evangelist Lukas schreibt, in seinem Evangelium den Stammbaum Jesu auf, im Unterschied zum Evangelisten Matthäus, der das auch macht. Aber bei Matthäus beginnt der Stammbaum Jesu mit Mose oder mit Abraham, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber bei Lukas beginnt er mit Adam. Und in diesem Stammbaum taucht die Frau Rahab, so nenne ich sie mal. Die Bibel nennt sie eine Hure, aber ich finde, Frau Rahab klingt jetzt besser in dem Zusammenhang. In dem Stammbaum Jesu taucht sie auf als eine der Stationen, eine der Vorfahren von Jesus. Ganz interessant. Sie wird damit geadelt. Was macht diese Frau jetzt? Erstmal die beiden Männer kehren bei ihr ein, soweit ist das klar. Sie denkt, sie hat ein Geschäft zu erwarten, aber in Wirklichkeit stellt sich raus, das sind Männer des Feindes. Das sind Männer, die wahrscheinlich Spione sind. Das werden sie vielleicht so nicht gesagt haben, aber sie kriegt es ja später raus. Die suchen Unterschlupf. Die Wachen des Königs von Jericho, die Wachen haben natürlich Bescheid gesagt, ihrem Chef, dem König. Und der König von Jericho, wenn Spionage irgendwie da ist und so Kriegsvorbereitung, dann ist der König wach und dann muss er natürlich reagieren. Wie soll ich das sagen? Heute macht man das ja nicht mehr so mit Spionen oder so. Wenn wir heute das Moderne ansehen, dann fliegen Drohnen über kritische Infrastruktur in Deutschland, in Dänemark, also in Nord- und Mitteleuropa. Und so, man hatte den Eindruck, dass die kritische Infrastruktur in unserem Land kartografiert wird, also aufgezeichnet wird, wo ist was und wie viel ist an dem und dem Ort. Ja, muss man ja wirklich sagen. Aber sowas haben die hier auch gemacht. Ja, das ist also schon ein bisschen Kriegsvorbereitung. Bei diesen Männern ist es aber was anderes. Die sind im Auftrag Josuas, im Auftrag Gottes unterwegs. Die sind nicht aus eigenem Antrieb da, sondern sie sind im Auftrag mit der Mission Gottes unterwegs, dass das Volk Gottes sein Land, das Gott ihnen geben will, erobern soll. Da sind diese Männer Teil in einer herausgehobenen Agentenmission. Mr. X und Mr. Y müssen sich verstecken. Denn der König hat Wind von ihrer Anwesenheit bekommen. Und der König von Jericho, so. Der König von Jericho schickt natürlich gleich mal eine Truppe von einer Wache zu dieser Frau Rahab und sagt, hier sind Männer bei dir, rücke die raus, denn sie sind gekommen, um das Land auszukundschaften. Die sind Spione, gib die Männer raus. Was hätte sie jetzt machen können? Aber stattdessen hat die Frau, irgendwie schlau wie sie ist, in dieser Situation die beiden Männer verborgen, auf dem Dach unter den Flachsstängeln. Ich glaube, das Bild müsste da oben zu sehen sein, dass die sich da, die Flachsstängel liegen da oben, sicherlich um getrocknet zu werden, und dann kann man sie, glaube ich, irgendwie klopfen oder walken in irgendeiner Art und Weise und aus diesem Flachs dann eine Textilfaser herstellen, wenn ich das richtig verstehe. Muss man nochmal gucken. Jedenfalls, damit die da trocknen, oben auf dem Dach liegen die da und darunter verbirgt sie die beiden Männer. Denn wir können uns vorstellen, die Leute von der Wache, auch das ist doch klar, die kannten sich erstens in dem Haus aus, die sind nicht zum ersten Mal da und die, wie so eine Wachleute sind, die drängen die Frau beiseite, ja, mach mal Platz, komm, das muss jetzt mal sein. Und dann durchsuchen sie, die wissen auch, wo man sich da in dem Haus verstecken kann und so, finden nichts und so weiter. Und dann sagt die Frau, ja, es sind Männer zu mir reingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie kommen und so. Ich würde sagen, die anderen natürlich, machen wir dir keinen Vorwurf. Sie sagt nur, als die Stadttore abends, werden nämlich die Stadttore geschlossen, als die geschlossen werden sollten, sind sie raus und sind schnell geflohen. Wenn ihr euch beeilt, erreicht ihr sie noch, sie waren zu Fuß. Und dann natürlich die Wache, so wie sie ist, okay, sind nicht hier, alle raus und hinter den Männern her ins Nichts, denn die liegen ja oben auf dem Dach versteckt. Dann sind erstmal, die Gefahr ist erstmal gebannt, aber sie sind immer noch gefangen in diesem Haus. Bevor die nun da oben unter den Flachsstängeln einschlafen und so, geht diese Frau hin und sagt, wir müssen noch was besprechen. Und jetzt kommt's, diese Frau weiß mehr und denkt weiter als andere. Sie hat ihre Schlüsse für sich persönlich schon gezogen. Ich weiß, sagt diese Frau zu den Männern, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Ein Schrecken vor euch, so steht es hier in der Bibel, ist über uns alle gekommen. Alle Bewohner des Landes sind feige geworden in ihren Herzen vor euch. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Wir haben gehört, was der Herr den Königen der Amoriter, Sihon und Og, auf der anderen Seite des Jordans mit euch, was ihr mit den beiden gemacht habt und wie ihr den Bann vollstreckt habt, dass keiner von denen am Leben blieb. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, entmutigt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist schon ein interessantes Bekenntnis. Er ist Gott im Himmel, das sind die Götzen auch, behaupten sie. Ja, kann man schlecht nachprüfen. Aber diese Frau, vielleicht ist das auch ihrem Beruf geschuldet, dass sie sehr dinglich denkt, sehr in Sachen und sehr ihre Vorstellung auch irgendwie material ist. Euer Gott ist nicht nur im Himmel Gott, wo man es nicht nachprüfen kann, sondern auch auf der Erde, wo jeder sehen kann, welche Macht er hat Und er hat seine Macht ja schon gezeigt. Das hat sie ja aufgezählt mit dem Schilfmeer und den Siege über die Königen Sihon und Og und so weiter. Das weiß sie. Es ist ein interessantes Bekenntnis über Gott. Er ist nicht nur Gott im Himmel. Das kann jeder behaupten und so. Aber er ist auch auf der Erde Gott. Gott ist wirksam im Hier und Jetzt. In unserem Leben. Merkt ihr was? Diese Frau, also ich finde, diese Frau, die ist richtig cool in ihrem Denken, in den Schlüssen, die sie zieht, aus dem, was an Nachrichten sie erreicht. Da denkt die weiter und sie macht sich ein richtiges eigenes Bild von der Lage und kommt auf die richtigen Dinge. Und sie drückt es mit eigenen Worten aus. Nicht mit irgendwelchen Formeln, die sie gar nicht kennt, weil die israelitische Formeln sind des Glaubens, Gebete und Bekenntnisse. Ja? Sondern formuliert mit eigenen Worten ein Bekenntnis, das praktischer und wahrhaftiger gar nicht sein könnte. Euer Gott ist wahrhaftig Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Euer Gott, sagt sie den Israeliten, hat was mit unser aller Leben zu tun. Euer Gott greift ein in die Geschichte. Euer Gott macht was mit uns. Und diese Frau ist schlau. Sie weiß, sie hat natürlich, sie sitzt in einer gewissen Machtposition gegenüber diesen beiden verfolgten Agenten. Sie hat sie beherbergt und so weiter. Jetzt lässt sie diese Männer schwören. Schwört mir, bei diesem Gott, bei diesem lebendigen Gott, der oben im Himmel und unten auf der Erde ist, schwört mir bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und dass ihr uns vom Tod errettet. Sie weiß, was kommen wird. Diese Spione sind das sichere Anzeichen, dass ein militärischer Angriff auch ins Haus steht. Und sie will sich jetzt absichern. Ist ja logisch. Denn ich weiß gar nicht, wer von euch, ich denke, die Generation ist ja weg, die den Zusammenbruch 1945 noch erlebt hat, wenigstens so. Wer kann das noch sagen? Wenn ein Krieg übers Land zieht, dann ist jeder, der in diese Kampfhandlungen gerät, im Grunde mit Leib und Leben gefährdet, weil die Krieger, die können ja keine Rücksicht nehmen auf dies und das und irgendwie so, sondern da wird getötet, damit man nicht, also man muss zuerst schießen, damit man nicht erschossen wird. Ja, das ist der Krieg. Du musst erst als Erster zuschlagen, zustechen, schießen und was auch immer, damit nicht du das Opfer wirst. So funktioniert Krieg. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das weiß diese Frau, so sind Kriege. Deshalb versucht sie sich abzusichern und deshalb lässt sie diese Männer schwören. Ich finde, das ist ein schlauer Schachzug von ihr, dass sie und ihre Familie da bewahrt bleiben. Und diese Männer lassen sich darauf ein, denn sie sehen, und das ist eine Frage von einer ehrlichen, die geben ehrlich zu sozusagen, die hat uns geholfen, warum sollen wir ihr nicht auch helfen, ja? Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn der Herr uns das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Das ist ein starker Schwur. So wollen wir selbst sterben, wenn wir an dir nicht Barmherzigkeit üben, ja, wenn wir dich nicht retten. Da ließ Rahab, die Prostituierte, sie an einem Seil nach außen Also sie war an der Mauer, aber vielleicht irgendwie in einem Turm oder so. So ein Etablissement, sagt man ja wohl auch, wird nicht im Stadtzentrum gewesen sein, sondern draußen an der Stadtmauer. Und da hatte sie ein Fensterle und hat sie die raussteigen lassen. Hat ein rotes Seil befestigt, wo auch immer sie ein rotes Seil her hatte. Keine Ahnung. Und hat die draußen an der Stadtmauer runtergelassen. Und dann sagt sie, geht hinauf auf das Gebirge, damit eure Verfolger euch nicht begegnen. Verbergt euch dort 3 Tage, denn so lange werden die suchen ungefähr, bis die zurückkommen und danach könnt ihr eures Weges gehen und so weiter. Die Männer sprachen, so wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Und damit verabschieden sie sich. Sie sagen, das ist, soll zwischen uns gelten, wir werden das so machen. Wenn wir in das Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und so soll es sein, wer zur Tür des Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn und sein Haupt. Aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Also es ist ein eindeutiges Zeichen, die müssen sich da drinnen bewegen in diesem Haus und dürfen nicht rausgehen, weil draußen sind die Kampfhandlungen. Und das kann man den Soldaten schon sagen. Da, wo das rote Seil aus dem Fenster hängt, das ist das Haus, das verschonen wir. Das kann man auch verstehen, auch in so einer Kampfhandlung. Aber wenn jemand draußen rumgeht, dann vermisst er diesen Schutz. Und wenn du etwas von unserer Sache verrätst, so sind wir frei von dem ganzen Eid, den du uns hast schwören lassen. Und dann sagt sie, gut, wir einigen uns darauf, es sei, wie ihr es sagt. Und sie ließ sie gehen und sie ging weg und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Und dann gehen sie ins Gebirge, befolgen ihren Rat, bleiben da noch 3 Tage und dann gehen sie zurück zu Josua. Und dann müssen sie Bericht erstatten, was gewesen ist. Und was sagen sie? Der Herr hat das ganze Land in unsere Hände gegeben. Und die ganzen Bewohner des Landes sind im Grunde feige vor uns geworden. Die haben keinen Mut mehr. Wenn wir diese Geschichte weiterverfolgen, wissen wir, dass ja die Israeliten die Stadt Jericho nicht mit ballistischen Maschinen beschossen haben oder mit Sturmleitern diese hohen Mauern erklommen haben. Sie haben auch nicht mit einer List nochmal Agenten geschickt, die die Tore von innen öffnen und so, sondern sie sind mit der Bundeslade 6 Tage lang, jeweils einmal um die Stadt herumgezogen, haben Gott gelobt und gepriesen. Und dann sind sie am 7. Tag 7-mal um die Stadt gezogen und haben Gott gelobt und gepriesen. Und dann sind die Stadtmauern von alleine eingestürzt. Wahrscheinlich ist dieses Haus stehen geblieben, sodass es auch ganz gut ersichtlich war, dass dieses Haus mit dem roten Seil als einziges noch stand. Und dann war das der sichere Hort für die Familie, um dort zu überleben. So endet diese Geschichte von Jericho, ja. Das ist für uns ein cooles Ende. Wir nennen sowas in Israel, 7. Oktober 7. Oktober 23 sind die ja überfallen worden. Und ganz oft in den Häusern, in den Kibbuzim rings um den Gazastreifen gibt es sogenannte Safe Rooms oder Safe Spaces. Das ist ein englisches Wort und heißt sichere Räume oder sichere Plätze, wo die waren, die sind bombenfest und schusssicher, wo man sich zurückziehen kann und wo man warten kann, bis Hilfe kommt, wenn so Terroristen einen überfallen. Sowas ist das hier, was diese Frau hat. Das ist nicht bombenfest und schusssicher, aber ist durch das rote Seil gekennzeichnet und macht so einen Platz, einen Ort, an dem die Familie sicher sein kann. Ja? Schafft das durch ein äußeres Zeichen, was verabredet ist mit den Angreifern. Das rote Seil. Jesus hat uns einen solchen Ort geschaffen. Das ist kein Ort im geografischen Sinn, keine Lokalität, sondern ein Ort im geistlichen Sinn, ein Ort des Glaubens. Wir sind sicher, wenn wir glauben, dass Jesus unser Retter ist. Wenn wir glauben, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt. Wir sind sicher, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf unsere Gerechtigkeit, auf Gottes Wohlwollen allein auf Jesus setzen und es nicht irgendwie anders probieren. Wer in diesem Safe Space bleibt, der hat gute Hoffnung, auch wenn er stirbt. Das gilt für Thomas Blödorn, genauso wie für jeden von uns hier im Raum. Wer diesen Safe Space, diesen sicheren Ort verlässt, diesen sicheren Ort des Glaubens, der muss am Ende selber klarkommen. Ich finde, diese Erzählung hat neben vielen Dingen, die irgendwie wichtig sind, die von Mitmenschlichkeit und Geistesgegenwart reden und so, diese Erzählung hat diesen einen wichtigen Inhalt von dem sicheren Ort des Glaubens. Diese Frau hatte nichts weiter als das Versprechen von zwei Männern, von denen sie nicht mal wusste, ob das wirklich die waren, für die sie sich ausgegeben haben. Sie hat denen einfach geglaubt. Das hat sie und ihre ganze Familie gerettet. Vertrauen ist sowas Wichtiges in unserem Glauben. Natürlich kannst du alles anzweifeln. Und ich empfinde auch, dass es heute mehr denn je im Internet und überall um uns herum Propaganda gibt, die uns anzweifeln lässt, was wir glauben, ob das alles wirklich richtig ist und so. Bei dieser Frau, sie hatte natürlich gar keine Chance. Im Übrigen, wir haben auch keine andere Chance, als das zu glauben, was die Bibel uns sagt. Über Jesus und über die Errettung und über das Erreichen der Ewigkeit bei Gott. Wir haben gar keine andere Chance. Wir können uns das ausreden lassen. Ja, gut. Diese Frau ist ein Vorbild des Glaubens. Sie hat einfach vertraut diesen Männern, die in ihr Haus gekommen sind, von denen sie nicht wusste, wer sie sind und so. Und so wird uns das zum Glaubensvorbild und zum Glaubenszeugnis an einen Gott. Der Gott ist oben im Himmel und unten auf der Erde. Amen.